Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Eine neue Ausgabe gibt's und ich freue mich sehr. Tino Meyer ist an meiner Seite. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, ich war schon gespannt, wie du heute einleitest, weil heute bin ich nicht in der Leitung. Heute bin ich wirklich an deiner Seite.
Tatsächlich.
Sehr, sehr, sehr gut formuliert.
Das ist ein gutes Gefühl.
Ja.
So, wir sagen gleich zu Beginn Dankeschön an euch fürs Zuhören. Immer dran denken, wenn ihr uns zum Beispiel bei Spotify hört, die Glocke anmachen, dann werdet ihr immer rechtzeitig informiert, wenn eine neue Folge da ist. Und wir sagen Dankeschön an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Und mit Radeberger gibt's den Summer of Sounds. Geht einfach mal auf Radeberger. Gewinnt Konzerttickets für die angesagtesten Konzerte unserer Stadt bei den Filmnächten am Elbufer, im Alten Schlachthof oder in der Jungen Garde. Warst du schon bei den Filmnächten am Elbufer?
War ich noch nicht, aber Junge Garde ist mein Stichwort.
Ist dein Revier.
Gewesen.
Ja.
Dort habe ich gewohnt und jetzt, Jens, der Umzug ist abgeschlossen. Auch ohne Stefan Kutschkes tätige Umzugsmithilfe habe ich es geschafft.
Und kann man verraten, wo du jetzt, in welchem Revier von Dresden du jetzt ansässig bist? Sozusagen schlummerst.
Da komme ich sofort durcheinander. Südvorstadt.
In der Südvorstadt. Sehr schön. Ich bin, habe ja wieder tolle Nachrichten bekommen, tolle Kritiken zu unserem Podcast. Den ein oder anderen nervt immer, dass man ein bisschen vorab plaudern, dass es sozusagen ein Entree gibt und am Schluss auch noch ein bisschen einen Ausklang. Aber das ist wie bei einem guten Aufsatz. Da braucht man auch eine Einleitung und eine Ausleitung. Und das werden wir auch weiterhin machen, weil das Leben ist nicht nur Dynamo Dresden. Hier bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Ich glaube, 90% des Inhalts ist Dynamo Dresden. Aber wir gönnen uns auch immer ein bisschen über die Dinge, über den Tellerrand hinweg zu schauen.
Und dann ist natürlich korrekterweise Kritik angekommen, dass im Hintergrund manchmal ein Tippen zu hören ist. Und ja, ich gestehe, das bin ich, wenn ich zugeschaltet bin, dass man dann doch hin und wieder mal noch guckt im Rechner, was Neues so in der Welt an Nachrichten da ist. Kann heute überhaupt nicht passieren, weil ich stehe ja, wie wir schon sagten, an Jens Seite und hier ist keine Tastatur, außer ein Mischpult, aber das traue ich mich nicht zu bedienen.
Und das wird auch in rund 3 Wochen nicht passieren. Da können wir nämlich hinweisen auf unseren nächsten Live-Podcast. 30. Juli, wir sind unterwegs auf hoher See.
Genau, wir senden sozusagen Mittelwelle oder Kurzwelle. Auf jeden Fall sind wir auf der Elbe unterwegs mit der MS Gräfin Kosel.
Ja.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast live auf und on air und auf der Elbe.
Auf der Elbe und wird auch wieder live gestreamt werden. Und wir schauen dann voraus auf die neue Saison in der 3. Liga und können ein Gast definitiv verraten, es wird der neue Dynamo-Coach mit uns an Bord sein.
Genau, Thomas Stamm sozusagen, der Kapitän, wenn man so will, oder der Anführer der
Kompanie.
Der sportliche Anführer sozusagen, wird bei uns an Bord sein und wird uns natürlich erzählen, wir sind ja dann 3-4 Tage vor dem ersten Saisonspiel, wie die Saisonvorbereitung gelaufen ist. Vielleicht wird er auch die eine oder andere offene Personalfrage beantworten. Wer wird Nummer 1? Die Kapitänsfrage in der Mannschaft dürfte dann wahrscheinlich schon geklärt sein, aber so manches Aufstellungsdetail vielleicht auch noch nicht.
Tickets gibt's bei uns auf der Website. Wir packen den Ticketlink natürlich auch in die Shownotes. Tickets wird es so ab Donnerstag geben. Dann seid dabei. Wir würden uns sehr freuen über viele Menschen, über viele Bekannte und vielleicht auch das ein oder andere neue Gesicht bei Schwarz-Gelb, der Live-Podcast, 30. Juli. 19.53 Uhr auf der Gräfin Kosel.
Und ich würde sagen, diesmal muss man sich schnell Tickets sichern, weil die Gräfin Kosel ja kein Kreuzfahrtschiff ist, kein Siebendecker oder sowas, sondern eben ein
Motorschiff.
Ein Motorschiff, ein Ausflugsdampfer.
Ja, das wird sehr schön werden. Ich denke, wir werden bis zum Blauen Wunder schippern und dabei schön über die neue Saison sprechen. Wir waren ja letzte Woche unterwegs, nicht auf dem Schiff, sondern mit dem Auto. Wir waren im Heilbad Heiligenstadt, haben dort unseren Hauptpart des heutigen Podcasts aufgenommen. Ein Interview mit Tim Schreiber. War ein launiger und schöner Ausflug und hat dann doch länger gedauert, als ich es erwartet hatte. War ein Tagesausflug.
Richtig. Heilbad Heiligenstadt ist halt schon eine Ecke entfernt, wie wir beide feststellten. Und Tim Schreiber hat auch einiges zu erzählen.
Wahnsinn, war richtig gut. Also lohnt sich auch, gleich reinzuhören in das Interview. Interview ist so knapp 1 Stunde lang. Und ich hatte ja gehofft, dass wir sozusagen das Thüringer Kulturgut zu Munde bekommen. Aber nicht mal dafür war Zeit. Es ist dann eine ziemlich lausige Bockwurst für knapp 5 Euro geworden. Nicht mal eine Thüringer.
Das stimmt.
Es lag an dir, weil du so einen Hungerast hattest. Du hattest einen Hungerast wie Jan Ulrich I 1998 am Galibier.
Und du hast nicht gesagt, quäl dich du Sau, sondern nee. Du bist rechts rangefahren.
Richtig.
An der Haltestelle Leinefelder Land oder so ähnlich. Und da haben wir den, ich habe es auf der Packung gelesen, den Topseller dieser Raststätte erworben. Ja. Eine Bockwurst mit Brötchen. Und ja. Ich gebe zu, der Jens hat nur Bockwurst mit Brötchen und Senf gegessen. Ich noch eine Brezel dazu. Ja. Eine Laugenbrezel, weil ich wirklich großen Hunger hatte.
Ja, das hat man gemerkt. Aber es ging so, es war so Medium. Da war auch noch Luft nach oben. Apropos Luft nach oben. Ich habe gelesen, Thomas Stamm hat nach dem Trainingslager in Heiligenstadt gesagt, es ist schon noch Luft nach oben.
Viel, viel Luft nach oben, okay. Hat er, glaube ich, gesagt. Zweimal viel. Hm. Bezog das vor allen Dingen, glaube ich, auf das Testspiel. Das hat ihm, glaube ich, nicht gefallen, dass man da sich gegen Regionalligisten, gegen Hessen-Kassel, 1-2 geschlagen geben musste.
Aber ganz ehrlich, ich bin nicht unzufrieden, dass du mal eine Testspielniederlage kassierst. Wir waren im Winter mit den ganzen positiven Ergebnissen ja gefühlt schon auf den Aufstiegsdampfer und haben dann gemerkt, naja, Testspiele sind eben Testspiele.
Das kann uns diesmal nicht passieren, das stimmt. Also ungeschlagen geht die Vorbereitung schon mal nicht. Nee, ich glaube, es war jetzt nicht nur das nackte Ergebnis, aber eben auch, dass du 1-0 führst gegen so eine Mannschaft, dass es ein Regionalligist ist und dass du dann am Ende halt das Ding verlierst. Dass da Luft nach oben ist, aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Konditionell hat er, glaube ich, gesagt, hat die Mannschaft den größten Schritt gemacht, was jetzt auch wenig überraschend ist. Und auch das Spielsystem hat er ja auch nochmal betont, ist ein gänzlich anderes als das, was Markus Anfang von der Mannschaft verlangt hat. Und das dauert jetzt natürlich. Ne? Mhm. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht wie bei Markus Anfang eine Halbserie lang dauert, sondern dass es idealerweise in 4 Wochen zumindest reicht, um im ersten Spiel gegen Viktoria Köln zu punkten. Das ist ja seit heute kein Geheimnis
Richtig.
Mehr.
Richtig, Spielplan sprechen wir gleich. Lass uns noch mal ganz kurz aufs Trainingslager kommen. Klar, da ist noch Luft nach oben. Testspielniederlage. Wir haben aber auch gesehen, Christoph Daferner trifft wieder für Dynamo Dresden. Hat in seinem ersten Testspiel gleich gezeigt, dass er noch weiß, wo die Bude steht. Ich glaube, das ist ein gutes Gefühl. Und ja, diese Abwehrschnitzer, die kann man ja noch ausmerzen. Also ich glaube schon, man hat ja noch ein bisschen Zeit. Er will den Teufel jetzt tatsächlich noch nicht an die Wand malen. Also alles gut. Wenn es jetzt 4 Wochen vorm Saisonstart ist, weiß man, woran man arbeiten muss.
Absolut. Meine Frage war nach dem Daferner-Tor vielmehr, zählt das schon mit?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Willst du jetzt hier schon Zahlen preisgeben? Nee, Robin Meissner immer noch nicht. Also du hast es ja so kühn angekündigt.
Heute soll sich alles um die Defensive drehen und um Tim Schreiber. Okay. Und es gibt ja auch einen Neuzugang noch.
Da wollte ich gerade sprechen mit dir. David Kubata hat sich für Dresden entschieden, ist nicht zum MSV Duisburg gewechselt. Von denen hatte er wohl auch ein Angebot vorliegen. Es wirkt so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so ein bisschen wie der Tobias Graulich-Wechsel in der letzten Saison, der ja dann wirklich zu einem gewissen Shootingstar geworden ist und jetzt bei Rot-Weiß Essen unterschrieben hat. Wie bewerten wir den Wechsel von Abwehrspieler David Kubata von Viktoria Köln? Junger Spieler, hochgewachsen, kann der Innenverteidigung sicherlich auch einiges geben.
Also nach dem Spielplan, der nur heute rausgekommen ist, kann er erstmal jetzt für Viktoria Köln nichts mehr tun, sondern für Dynamo.
Infos preisgeben.
Die kann er noch mitbringen. Ansonsten glaube ich, junger Mann und wirklich total offen. Also bin ich total gespannt, ähnlich über Dennis Dua. Junge, talentierte Leute, gut ausgebildet. Muss man einfach gucken, wer von, nicht nur wer von beiden, sondern insgesamt, wer den Sprung in den Profibereich da, wem das gelingt. Und das ist ja für beide, Dua und auch Kubata, aber natürlich auch noch den ein oder anderen Spieler mehr, schon ein Karriereschritt. Jetzt nach Dresden zu kommen, der jetzt ja nicht nur auf dem Platz stattfindet, sondern eben auch neben dem Platz, bin ich komplett gespannt und bin auch überhaupt gespannt, wie Dynamos Innenverteidigung, wenn wir jetzt mal über Verteidiger reden, wer die beiden denn sein können.
Meine Lieblingsfrage in diesen Wochen lautet immer wieder, was passiert denn da jetzt noch? Da wird noch was passieren. Das hat ja Thomas Stamm auch durchblicken lassen. So 1-2 Positionen sieht er, glaube ich, schon noch, wo Handlungsbedarf besteht, wie es immer so schön heißt.
Genau, das hat er gesagt und er wird nicht verraten, auf welchen Positionen. Erstmal schon clever, ne?
Ja.
Auch gegenüber der eigenen Mannschaft, ne? Und dann, es wird was passieren, aber ich möchte jetzt nicht mehr über Zeitpunkte spekulieren, nachdem wir letzte Woche ja komplett daneben lagen.
Ja, Jens Maßlich lag komplett richtig, hat gesagt, da wird was passieren im Trainingslager und hat sich dafür dann auch so ein bisschen abgefeiert und hat gesagt, na, seht ihr, ich habe richtig gelegen.
Experte eben,
ja.
Ne? Ja. Es wird noch was passieren, ich glaube diese Woche nicht, aber...
Warten wir mal ab. Du hast gesagt, Spielplan ist rausgekommen. Wir schauen da natürlich auch immer sehr neugierig drauf. Wann gibt's die Ostduelle? Gegen wen startet man? Wo hört man auf? Start, Auswärtsspiel, das hatten wir erwartet. Das war auch so prognostiziert worden. Gleich mal eine weitere Reise. Viktoria Köln, Wiedersehen mit Olaf Janssen. Und ja, es war Vorsaison, aber irgendwie gibt's natürlich da auch noch ein bisschen was gut zu machen. Gerade wenn ich an das letzte Aufeinandertreffen hier in Dresden denke.
Das stimmt. Ich glaube, Viktoria Köln auch eine undankbare Mannschaft in dieser dritten Liga. Ich bin den Plan heute durchgegangen und dachte dann manchmal, oh krass, schwerer Gegner. Also es sind ja echt ein paar namhafte Traditionsvereine dabei, die auch alle Ambitionen haben. Dachte ich, oh krass, wann kommt denn mal so ein Spiel, wo man denkt, und das werden sie bestimmt gewinnen. Ganz, ganz wenige, wo ich das Gefühl hatte. Und Viktoria Köln ist so eine Truppe, gerade am ersten Spieltag, gerade auswärts. Du kannst dort natürlich auch sofort 2-3-0 gewinnen, aber die waren ja letztes Jahr schon so unterschätzt. Der Olaf Janssen, dem gelingt das ja immer wieder, da im Schatten des großen ersten FC Köln da eine Truppe hinzustellen. Mit jungen, talentierten, offenbar auch immer gut ausgebildeten Spielern. Das ist ein guter Gradmesser.
Und, einer der dienstältesten Trainer jetzt in der dritten Liga.
Und vor allen Dingen halt, da schwebt immer die Gefahr mit, dass man diese Mannschaft eben noch unterschätzt. Das passiert dir jetzt nicht, wenn du zum ersten Spiel nach Bielefeld oder nach Osnabrück fährst.
Danach wird es dann gleich, wie heißt es so schön, ambitioniert. Erstes Heimspiel, können wir fast davon ausgehen, dass das ausverkauft sein wird gegen Energie Cottbus.
Können wir ziemlich sicher davon ausgehen, ja, denke ich.
Ja, gleich mal eine ordentliche Nagelprobe. Natürlich, der Aufsteiger kommt mit viel Euphorie dann hier nach Dresden. Das wird schon mal ein schöner erster Heimauftritt.
Und vielleicht mit Jan Schabakowski, mal sehen.
Ja, klar. Danach Pokalwochenende, Heimspiel hier gegen Fortuna Düsseldorf und danach geht's in den Schacht. Also das Auftaktprogramm hat's schon in sich.
Wobei meine Frage dann, Gegenfrage, was wäre ein gutes Aufpacken?
Ja, ich sag mal, klar, du startest gegen die zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart, spielst dann gegen Ferl und robst dich so rein. Es klingt von der Papierform einfacher, muss es aber dann gar nicht sein. Ich finde es vielleicht ganz gut, wenn du gleich mal weißt, wo du stehst. Hat man in der letzten Saison auch gesagt. Da ist man ja wirklich gut reingekommen.
Der Vorteil ist ja, wenn du gute Gegner, vermeintlich starke Gegner gleich hast, A, weißt du, wo du stehst. Und B, wenn du da mal verlierst, dann hat das ja vielleicht auch seinen Grund. Dumm ist, wenn du gegen Gegner verlierst, wo du meinst, gewinnen zu müssen, weil dann entsteht gleich ein Druck. Weil wenn dann die vermeintlich großen Namen kommen, dann musst du dann mal irgendwann punkten. Insofern, ja, wie du das schon gesagt hast, spannend ist zum Beispiel halt auch die Saisonschlussphase.
Das auf jeden Fall. Sechster Spieltag, um das nochmal kurz zu sagen, Hansa Rostock, auch hier in Dresden. Auch das wird sicherlich können wir streichen, es wird ausverkauft sein und wird natürlich ein besonderes Duell sein. Und du hast gesagt, im Boulevard würde man jetzt schreiben, ist Ihnen das auch aufgefallen beim Spielplan? Da gibt's im November, das gibt's ja sonst auch immer mal, zwei Auswärtsspiele hintereinander für Dynamo und zwar gegen Ingolstadt und gegen Osnabrück. Aber dann am 17. Spieltag dann wieder zwei Heimspiele hintereinander. Also in kurzer Abfolge zwei Auswärtsspiele hintereinander und zwei Heimspiele hintereinander. Und zwar gegen Bielefeld und gegen Mannheim. Und sowas gibt's im Spielplan eigentlich nicht, damit man dann das letzte Spiel des Jahres auswärts in Unterhaching hat.
Und die Begründung ist nicht, damit man das allerletzte Spiel am 38. Spieltag zu Hause hat, sondern hängt das mit dem Adventskonzert zusammen, das ja dann immer kurz vor Weihnachten im Rudolf-Harbig-Stadion stattfindet, so dann auch dieses Jahr. Und deshalb bietet sich's einfach an, dass Dynamo da auswärts spielt. Und ich finde, es ist gut, dass es so ist, weil damit ist der letzte Spieltag, egal um was es geht, ist dann zu Hause gegen Unterhaching und so sich zu Hause in die Sommerpause zu verabschieden, finde ich immer irgendwie schöner.
Ich fange jetzt nicht davon an, am letzten Spieltag. Nein. Ja. Aber du hast schon gesagt, so der Endspurt, der Hin- als auch der Rückrunde, hat es durchaus in sich. 32. bis 36. Spieltag, Ingolstadt, Osnabrück, Saarbrücken, Dein-Sandhausen und Bielefeld. Das sind knackige Gegner, hintereinander weg, in einer Tour.
Denke ich auch, das war die Phase, wo ich in den Spielplan guckte und dachte, oh, kann alles gut sein. Also ich sag mal so, die Namen, die du oft gezählt hast, möchte ich wetten. Also ich sag mal, Dynamo wird bestimmt vielleicht hoffentlich weit oben mitspielen und zwei, drei dieser Namen definitiv auch, wenn nicht sogar alle.
Okay.
Also die können ja nicht alle nochmal so eine, auch ihre Verhältnisse enttäuschende Saison spielen, weil ich glaube, weder in Bielefeld noch in Sandhausen wird man zufrieden sein mit dem, was vergangene Saison war und Osnabrück und Ingolstadt genauso.
So, noch ein Wort, Fußball-EM, dann kommen wir so langsam zu Tim Schreiber, denn wir sagen ja gleich dazu, wir waren letzte Woche am Donnerstag in Heiligenstadt und da war Deutschland bei dieser Fußball-Europameisterschaft noch mit dabei. Natürlich haben wir auch ein bisschen über Fußball-EM gesprochen, aber ich glaube, all das, was uns Tim Schreiber zur Fußball-EM, zu Julian Nagelsmann gesagt hat, das hat immer noch Aktualität und ist immer noch von Bedeutung.
Auf jeden Fall. So ein Aha-Effekt letzte Woche war ja, dass Julian Nagelsmann auch mal Trainer von Tim Schreiber war. Hätte man jetzt so nie auf dem Schirm gehabt.
Genau.
Oder ich zumindest nicht.
Wie hast du es aus der deutschen Nationalmannschaft gesehen, verfolgt? Verfolgt dich auch dieses Handspiel in der 106. Minute so sehr?
Verfolgt habe ich es kistenpackend. Das Handspiel, für mich ein ganz, ganz klares Handspiel. Mhm. Also versteht da jeden, der dann auch die Regeln nicht mehr versteht. Und da meine ich nicht mal zwingend die Handregel. Was ich nicht verstehe, warum der Videoschiedsrichter sich diese Szene nicht anguckt, ist für mich wirklich schwer verständlich und finde ich, wird gefühlt dann auch jede Woche, jedem Spiel irgendwie anders ausgelegt. Ich erkenne da keine klare Linie. Mhm. Und musste dann über die Schlagzeile der Kollegen der Bild-Zeitung schmunzeln, die das aus der Deutschen überschrieben, ein Riesenfoto des Spaniers, dessen Namen ich tatsächlich auch schwer aussprechen kann und es deshalb an dieser Stelle lasse, überschrieben mit die Hand Zottels.
Ja, hat einen schönen Nachwuchs.
Die Hand Zottels fand ich eine sehr schöne Zeile. Und ja, ansonsten, was bleibt dann von der EM? Ja, ist irgendwie so weder Fisch noch Fleisch, ne?
Ach, ich finde schon, dass eine neue Euphorie und um die Nationalmannschaft entstanden ist, dass man sich wieder mehr mit der Nationalmannschaft identifizieren kann. Und ich glaube, man guckt wieder zusammen. Also das, finde ich, ist jetzt wieder deutlich geworden. Also, dass man gerne wieder gemeinsam Fußball schaut bei solchen großen Turnieren. Das ist mir ja so ein bisschen abgegangen bei den letzten Turnieren. Nicht nur Katar und Winter, sondern auch schon davor.
Ich bin ja heimlicher oder jetzt auch offener Toni Kroos-Fan geworden. Das war wirklich nochmal, wenn man ihn auf Insta auch verfolgt, hat er ja doch mehrere Posts jetzt abgesetzt, auch seine Frau. Fand ich durchaus beeindruckend. Und was soll ich dir sagen, was bleibt von dieser EM? Jetzt gibt es ja das Nationalmannschaftstrikot auch deutlich verbilligt. Ich ringe mit mir, ob ich mir nicht ein Trikot mit der Kroos-Nummer, mit der Nummer 8 und Toni Kroos, also als mit dem Schriftzug, einfach so aus
Groß.
Ne, so aus, Erinnerungsgründen.
Kannst du dann in die neue Wohnung reinhängen?
Wird meine Frau aber Hände klatschend mich gleich begrüßen.
Da gehe ich fest davon aus. So, hinein ins Interview. Wir freuen uns auf die Nummer 1 von Dynamo Dresden. Ist deine Rückennummer. Auch das wird gleich ein Thema sein.
Auswärtsspiel in Heiligenstadt. Und wir freuen uns sehr, einen Neuzugang begrüßen zu dürfen, dem aber wirklich Dynamo im Blut liegt. Wir freuen uns sehr auf eine knappe Stunde mit Tim Schreiber. Tim, guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich auch.
Wir freuen uns auch sehr und wir fragen natürlich als erstes, wie ist es in Heiligenstadt? Wetter könnte besser sein, habe ich den Eindruck. Ansonsten die Bedingungen?
Die Bedingungen sind wirklich sehr gut. Also das Hotel und der Trainingsplatz sind in einem sehr, sehr guten Zustand. Hotel vor allen Dingen ist alles modern, haben hier so einen kleinen Kraftraum auch, können hier das Fitnessstudio nutzen. Also Top-Bedingungen für ein sehr, sehr gutes Trainingslager. Das Wetter natürlich eben halt, ja, ich würde jetzt persönlich sagen, es ist perfektes Fußballwetter, Regen.
Ich wollte gerade sagen, stört dich der Regen überhaupt? Torhüter haben das ja manchmal ganz gerne.
Also ich habe es auch gerne. Also da läuft der Ball ordentlich, also wenn es schön nass auf dem Rasen ist.
Ist so saarländisches Wetter, oder? So Wetter, was du kennst aus, von deinem Ex-Verein.
Ja, genau. Da gab es ja auch eine Geschichte letzte Saison. Also ja, ich liebe den Regen. Also mir macht es nichts aus. Also Hauptsache die Bedingungen sind gut und das ist auf jeden Fall top hier.
EM-Fieber so ein bisschen bei euch? Kann ich mir vorstellen. Man schaut ja als Fußballer dann auch den zu, die gerade bei der Europameisterschaft zugange ist. Hast du da als Torhüter besondere Erkenntnisse für dich gewinnen können? Hat sich das Torwartspiel verändert?
Jetzt verändert würde ich jetzt nicht sagen. Es ist trotzdem so, dass es einige Erkenntnisse gibt. Also mich beeindruckt zum Beispiel zurzeit die Leistung von Manuel Neuer. Einfach auch mit der Kritik, die im Vorfeld da eben halt war, ist es schon einfach bemerkenswert, wie er eben halt mental dann auf dieser Ebene jetzt zurzeit einfach performt und halt wirklich auch Deutschland im Turnier hält. Das ist beeindruckend für mich. Ich sag auch, jetzt beim letzten Spiel Portugal, wo es dann ins Elfmeterschießen dann noch gegangen ist, also die Performance dann auch vom portugiesischen Torhüter, die war überragend, hält die Mannschaft da 5 Minuten vorm Elfmeterschießen dann noch überragend im Spiel dann gegen Šeško und hält dann, ich glaube, 3-mal hintereinander.
Wahnsinn, oder?
Ja, es ist einfach bemerkenswert, es ist einfach unfassbar schön, diese Spiele eben halt auf diesem hohen Niveau anzuschauen.
Kannst du dir aus der Ferne da was abgucken?
Ja.
Oder bist du nur Beobachter? Also
ich bin ein ruhiger Beobachter dann immer gerne. Zum Beispiel jetzt auch, wenn Deutschland spielt oder so. Ich bekomme das ja auch mit durch meine Freunde, wie die eben halt dann so ab und zu mal drauf sind und dann jubeln bei jedem Tor. Und ich bin eher dann so einer, der dann gerne dann nochmal die Wiederholung sieht. Was haben die Spieler gemacht? Was hat der Torwart gemacht? Das interessiert mich dann meistens immer. Also ich schaue eher dann ja auf das Spiel und auf vielleicht auf die Spielidee oder die Konzeption. Also das interessiert mich dann immer meistens sehr. Aber ja, ich bin trotzdem im EM-Fieber, also Fieber natürlich Deutschland am mit.
Und weil du das Elfmeterschießen der Portugiesen angesprochen hast, wenn du das am Fernseher verfolgst, kannst du einem Schützen irgendwie mit dem Fernsehblick irgendwie ablesen, der wird vielleicht links unten schießen oder der ist aufgeregt. Also sag ich mal, als der auf der Couch sitzende Fernsehtorwart guckt sich das Spiel an und sieht den Schützen und denkt, ja, okay, der ist sicher, nee, der ist nicht sicher. Hast du da so einen Blick als Torhüter auch drauf?
Ja, an sich jetzt Blick habe ich schon. Also ich habe auch meine eigenen Taktiken. Hat jetzt nicht so häufig jetzt ein Elfmeterschießen oder jetzt die Chance mal einen Elfmeter mal zu halten. Also ist mir jetzt noch verwehrt geblieben, einen Elfmeter in meiner Karriere zu halten. Vielleicht kommt es nächste Saison. Mal schauen. Ich mache mir auch sehr, sehr viele Gedanken darüber. Wie läuft ein Schütze an? Wie schauen sie zum Ball? Wie laufen sie an? Wie stellen sie das Standbein? Das sind auch ein paar Dinge eben halt auch drin, die ich lieber nicht verraten würde. Die sind auch selber ein kleines Geheimnis, wo ich eben halt auch mit anderen Torhütern mal in Austausch war. Und ja, das interessiert mich aber trotzdem sehr, wenn ich solche Spiele anschaue, wenn ich so ein Elfmeterschießen anschaue. Wie hat er gerade eben geschossen? Wie ist der angelaufen? Wie hat er vorher zum Ball geschaut? Also das finde ich immer sehr, sehr interessant auf jeden Fall und beobachte ich immer ganz genau.
Ich empfehle dir das ein oder andere Gespräch mit Benny Kirsten, weil der hat einige Elfmeter gehalten. Der hatte, glaube ich, auch eine spezielle Taktik oder irgendwie einen Riecher dafür.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja mit Benny auch ein bisschen im Austausch, was so seine Karriere so bei Dynamo anging. Also wir hatten letztes Mal ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt. Rein jetzt abgesehen vom Sportlichen. Einfach nur so, dass er mir mal ein bisschen was so von seiner Karriere erzählt hat, weil ich bin schon eine Person, wo ich sehr, sehr interessiert darauf immer bin. Also vor allen Dingen auch so seine Karriere. Das war genau in der Zeit, wo ich als kleiner Junge damals ins Stadion gegangen bin bei Dynamo. Und ich fand es immer sehr, sehr besonders und ist natürlich dann richtig cool, dann manchmal solche Geschichten dann zu hören. Und ich muss ihn einfach mal das nächste Mal wahrscheinlich fragen wegen den Elfmeter auf jeden Fall.
Ja, ja. Da hat er wirklich ein paar unfassbare gehalten, da Benny. Dann kommen wir mal zu Dynamo. Das war ein perfekter Übergang. Du hast schon gesagt, da kennt halt eigentlich Dynamo-Fan, liegt ja nah. Also Freital und Dresden, Katzensprung voneinander entfernt, ganze Familie, schwarz-gelb. Und wann waren so deine ersten Berührungspunkte, erste Stadionerlebnis? Sind ja auch so Sachen, die man nie vergisst.
Ich glaube, mein erstes Stadionerlebnis war natürlich im Rudolf-Habig-Stadion. Ja. Damals war auch die Haupttribüne noch nicht gebaut und der K-Block auch noch nicht. Und das war, glaube ich, ein Drittligaspiel gegen Jan Regensburg. Das war mein allererstes Spiel. Da stand, glaube ich, Axel Keller im Tor damals noch. Und ja, irgendwann mal ging das dann weiter. Irgendwann mal war das Stadion dann noch fertig. Dann ging so die Ära so von Benny Kirsten, Robert Koch, Precherie, Michael Poté los. Na, also das war dann auch so die Glanzzeigen, Aufstieg in Osnabrück damals. Also ja, es war schon Wahnsinn. Das hat mich auch extrem geprägt. Und ja, ich bin damals selber mit 7 Jahren oder 8 Jahren dann zu Dynamo gewechselt. Ich habe dann so diese ganz kleinen Jugenden, dann bin ich durchgegangen, aber war dann von klein auf jeden Fall schwarz-gelb infiziert und ist auch trotzdem dann noch so geblieben, als ich dann auch damals dann in der U11 dann weggeschickt wurde.
Ja. Über die Entwicklung sprechen wir sicherlich später noch ein bisschen, auch über das, wie du zu dem geworden bist, was du jetzt bist. Aber hat sich jetzt so dann quasi auch der Kreis damit geschlossen, mit deinem Comeback bei Dynamo Dresden als Gestandener oder als Torhüter im Männerbereich?
Ja, also ich sag, viele Dinge passieren auch durch Schicksal. Die Geschichte damals, ja, ich wurde weggeschickt, ja. Ich war sehr, sehr enttäuscht.
Du wolltest ja die Karriere sogar aufhören, ne?
Ja, ich habe kurzzeitig mal überlegt, damals, als ich klein war, aufzuhören. Ja, also da war ich 11, 12. Das ist natürlich, ja, eine Riesenenttäuschung, wenn man so von Dynamo weggeschickt wird. Und für mich war Dynamo damals als kleines Kind alle so, also es gab wirklich nichts anderes. Es gab den Fußball, es gab Dynamo und alles andere war eigentlich egal. Selbst Schule war mir damals nicht wichtiger und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ja, so. Und ja, habe den Schritt dann nochmal zu Borea dann gewagt, damals bei Thomas Baron und Thomas Klippel und habe dann nochmal die Chance bekommen, dann bei RB Leipzig. Und klar, das, wenn man das alles mal so sieht, ne, so diese Zufälle dann, kann ich später mal noch eine andere Geschichte erzählen, wie ich gesichtet wurde von Leipzig, dann sage ich halt schon, irgendwie ist es dann auch Schicksal, dass ich dann jetzt wieder hier bei meinem wirklich Herzensverein dann lande.
Tim ist ein guter Teaser. Also er hat das schon im Blut, im Podcast hinzuweisen, dass man ja dranbleiben soll. Er erzählt dann später noch eine Geschichte. Wir müssen bloß dran denken, dass er die dann tatsächlich noch erzählt. Das ist für uns ja dann auch relativ wichtig.
Du sagst es gerade, jetzt bist du in Dresden und das ist natürlich eine der meistgestellten Hörerfragen, die wir vorher bekommen haben. Wie kam denn der Kontakt zustande und ja, wie war diese Kontaktaufnahme und wann war klar, dass du wieder hier spielen wirst?
Ja, also an sich hat sich das wahrscheinlich in Dresden auch rumgesprochen, dass es irgendwann mal mein Traum auch mal wieder sein würde, dann für Dynamo zu spielen. Also das habe ich auch damals auch jemandem gesagt, der auch bei Dynamo tätig ist. Und
also können wir jetzt drüber spekulieren, wer es gewesen ist, oder? Also
möchte ich nicht sagen. Diejenige Person weiß es auch. Und natürlich durch die Pokalspiele, durch meine, sage ich jetzt mal, gute Saison letztes Jahr, kam dann auch irgendwann mal wieder der Kontakt dann auf. Und ja, für mich war dann sofort eigentlich schon klar, dass dieses Angebot ist auf jeden Fall etwas, was ich auch sehr, sehr schwer ablehnen kann. Und ja, also mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass dann irgendwann mal wieder die Interesse dann kam. Also man hatte ja schon vielleicht mal so das ein oder andere Mal Kontakt mit Dresden gehabt, aber nie war es wirklich so von beiden Seiten dann so, dass es gepasst hat. Und dieses Jahr hat es dann einfach so perfekt gepasst einfach. Und es war halt schon eine sehr, sehr wilde Saison letztes Jahr und natürlich eben halt das krönende Ende dann mit dem Wechsel dann nach Dresden, finde ich.
Wusstest du eigentlich am 7. April, als ihr mit Saarbrücken hier gespielt habt und auch 3-1 gewonnen habt und damit auch Dynamo ja nochmal ordentlich in die Suppe gespuckt hat, Stichwort Aufstiegshoffnung, dass es in der kommenden Saison, dass du da hier häufiger in dem Stadion zugange sein wirst?
Ja, also.
Ja.
Nein, noch nicht
aber
so.
Aber du wusstest, es könnte durchaus sein.
Ja, also das ist am Ende auch.
Es wurde geflirt.
Ja, es ist am Ende auch das Geschäft, ne? Also ich habe auch schon einiges erlebt jetzt in meinen 22 Jahren. Meistens bei vielen Dingen auch manchmal weißt du auch nie, was du aus diesen Dingen eben halt rausnehmen kannst. Klar hatte ich den Gedanken, vielleicht in dem Stadion vielleicht jetzt öfters mal zu spielen. Aber ja, zu 100% safe oder irgendwas war das dann in dem Zeitraum da noch nicht.
Wir in Dresden haben ja den Verdacht, dass das viel mit David Fischer zu tun haben könnte oder zu tun hat, dass du jetzt hier bist. Also zumindest zur Kontaktaufnahme und auch vielleicht die ganze Abwicklung. Er war in der Phase dann ja auch derjenige, der die Transfers gemacht hat, also zumindest so für uns als Außenstehende. Und er kommt aus Saarbrücken und von daher kannte er ja zumindest die Kontakte auch mit den Saarbrücker Verantwortlichen. Wie viel Anteil hat David Fischer an deinem Wechsel nach Dresden?
Er hat auf jeden Fall auch einen großen Anteil. Er hat so die nächsten Schritte dann gemacht. Also auch so mit der Verhandlung und ja, die ganze Kontaktaufnahme dann auch mit meinem Management. Also das hat er alles geleitet, dadurch, dass wir dann Thomas Brendel noch nicht hatten. Also ja, ich hatte von Anfang an aber ein richtig gutes Gefühl. Hatte auch einmal mit ihm dann, oder beziehungsweise wir hatten, bevor wir uns in Dresden dann gesehen hatten, noch nicht vorher ein Wort geredet und hatten uns dann erst bei der Vertragsunterschrift dann kennengelernt. Und ich hatte so danach so echt ein richtig, richtig cooles Gefühl. Und schätzt das auch, was vielleicht David auch für den Verein machen kann oder beziehungsweise gemacht hat, schon alles. Ja, das waren so die ersten Schritte auf jeden Fall. Aber jetzt allein so die Kontaktaufnahme, die allererste Kontaktaufnahme, die ja, kam dann eben halt erstmal zu meinem Management, die das dann zu mir kommt.
Der entscheidende Grund, hierher zu wechseln, ist die Liebe zu Dynamo und die Ambition des Vereins, die er hat?
Ja, also wie ich es vorhin gesagt habe, es hat einfach alles gestimmt, alles gepasst. Natürlich eben halt durch die letzte Saison kamen auch einige andere Angebote.
Ja, klar.
Aber für mich war klar, als das Angebot von Dynamo kam und es war auch einer der ersten, war für mich klar, das ist ein Ding, was ich niemals ablehnen kann. Und für mich ist es einfach schon immer ein Privileg gewesen, so für Dynamo zu spielen, als kleiner Junge. Und jetzt als Profi für Dynamo spielen zu dürfen, ist natürlich eben halt auf jeden Fall ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Und das war einfach so, wenn man sich das als Spieler vorher im Kopf so vorstellt, man spielt in dem Stadion vor diesen Fans und kann vielleicht auch Erfolg mit dem Verein eben halt dann oder Erfolge feiern mit dem Verein, ja, dann gibt man auch gleich viel, viel mehr. Das gibt einen so enorm viel Kraft und darauf hatte ich halt unfassbar Bock. Und so wie es sich jetzt anfühlt zurzeit, merke ich auch, man gibt halt auch nochmal, wenn man aus der Region kommt, vielleicht nochmal so diese 10% einfach mehr, weil man einfach weiß, was es den Fans einfach bedeutet.
Vielleicht können wir das an der Stelle mal sagen, Podcast ist ja was zum Hören. Jens und ich, wir sehen Tim jetzt und wenn er über Dynamo spricht,
glänzen die Augen.
Das muss man wirklich so sagen. Also das ist ein anderer Blick, als wenn er über die EM spricht oder Manuel Neuer.
Ja,
man das müssen wir an der Stelle mal für alle Zuhörer so erklären, genau. Ja, und was war auch, was vielleicht auch der ein oder andere nicht weiß, du kennst in der Mannschaft jetzt sogar schon einige Spieler. Also zumindest, ich war überrascht, wie viel das sind. Daniel Mesenhöhler aus gemeinsamer Zeit in Halle, Toni Menzel, Paul Lehmann aus der Jugend noch, Lukas Böder aus Saarbrücken, okay, da werden vielleicht die meisten noch drauf gekommen sein. Tom Zimmerschied auch, ist ja fast die halbe Mannschaft.
Ja, auf jeden Fall. Von den jüngeren Spielern kenne ich auch ein paar. Also Toni Menzel zum Beispiel, unsere Eltern haben damals bei Embo Possendorf zusammengespielt. Da hat man sich dann auch irgendwann mal in Dresden dann kennengelernt. Jonas Oehmichen habe ich auch sehr, sehr verfolgt. Ist ja auch ein Junge aus der Region, der es dann bei Dynamo geschafft hat. Hat sich dann auch ab und zu mal dann in Dresden dann mal, ist mir schon vorher mal so über den Weg gelaufen. Paul Lehmann damals als ganz kleine Kinder zusammen bei Dynamo noch gespielt. Da gibt es auch noch ein paar coole Kindheitsfotos.
Aber ist das nicht krass, wenn man sich dann irgendwo gefühlt 15 Jahre später wieder trifft? Im Profifußball, oder?
Ja, es ist einfach mega, ne? Also, wenn ich mir das damals mal so vorstelle, wie wir früher mal so gezockt haben, damals habe ich auch noch mit meinem kleinen Neffen zusammengespielt, ab und zu mal, der war ein Jahr jünger als ich. Und die beiden waren dann so in der Mannschaft. Manchmal muss ich dann aushelfen und dann habe ich dann mit Lemi dann zusammengespielt. Ja, es ist einfach herrlich, wenn man dann jetzt auf einmal so bei den Profis spielen darf. Das ist auf jeden Fall immer eine coole Geschichte.
Und also, ja. Du würdest noch einen profunden Feldspieler abgeben, wenn Bedarf besteht? Also einen guten Feldspieler noch abgeben? Also du würdest noch gut auf dem Feld glänzen können, weil du gesagt hast, du hast aber manchmal ausgeholfen?
Ja, also ich wüsste jetzt nicht, ob es für die dritte Liga reichen würde.
Manchmal ist Not beim Mann.
Ja, vielleicht die spielerischen Qualitäten sind...
92. Minute, es muss nochmal unbedingt der Ausgleich her oder das Siegtor.
Dann würde ich damit vorne reinrennen, das auf jeden Fall, denke ich. Aber ich mache natürlich eben halt alles, wenn es sinnvoll ist. Mhm. Aber ja, auf dem Feld hatte ich meine Momente gehabt bis zu U13 und dann habe ich, denke ich mal, den cleveren Schritt gewählt, ins Tor zu gehen.
Und jetzt ist es sicherlich auch kein Nachteil, wir haben es gerade schon gesagt, dass du mit Daniel Mesenhöhler den Mann kennst, mit dem du momentan im Tor kämpfst. Wie siehst du die Situation? Du hast neulich schon mal gesagt, es ist ganz klar, zwischen euch beiden geht es darum, wer am Ende im Tor stehen wird, wobei natürlich der Außenstehende sagt, ja, die werden den Tim Schreiber ja jetzt sicherlich nicht geholt haben, damit er den ersten Spieltag von der Tribüne aus verfolgt.
Ja, also ich bin trotzdem noch ein sehr junger Torhüter, aber wie ihr es gesagt habt, kenne ich schon einige in der Mannschaft, so eben halt auch Mesi. Zu meinen Halle-Zeiten hatten wir eben halt auch schon miteinander gearbeitet. Das war dann nochmal auch dann, denke ich mal, eine schwierigere Situation so zwischen uns. Da ging es halt wirklich dann enorm um den Konkurrenzkampf. Da war ich auch noch jünger, habe die Situation vielleicht dann auch nochmal anders eingeschätzt. Trotzdem haben wir uns eben halt dadurch kennengelernt. Trotzdem waren wir fair zueinander. Trotzdem wussten wir eben halt dann irgendwann mal, wie der andere tickt. Wir waren nie respektlos zueinander. Das ist halt wirklich auch sowas, was so ein Torwartteam einfach ausmacht. Ich habe es auch ab und zu mal auch mal anders erlebt, dass dann so Dinge passieren, die wo man sich dann einfach so denkt, so, was war das gerade? Das gab es bei uns nie. Und das ist natürlich eben halt auch wichtig, dann um eben halt mit einem Torwartteam in die Saison eben halt reinzugehen. Und vor allen Dingen, man beginnt keine Saison nur mit einem Torhüter, sondern man beginnt eine Saison mit 3 Torhütern oder 4 Torhütern. Kommt drauf an, wie viele du im Team hast. Und man beendet sie auch mit 4 Torhütern. Und am Ende der auf dem Platz steht, klar, der spielt, der hat vielleicht die größte Aufmerksamkeit. Aber so dieser Erfolg, vor allen Dingen eben halt auch im Torwartteam, das muss man eben halt dann auch immer eben halt sagen, dass der kommt eben halt auch durchs Team. Weil so gut wie der erste Torhüter ist, so gut muss auch eben halt der zweite Torhüter sein. Wenn der zweite Torhüter irgendwann mal sagt, okay, er ist nur zweiter Torhüter, dann passiert es dann irgendwann mal, dass er nachlässt und dann geht der Konkurrenzkampf wieder eben halt ein bisschen auseinander und du brauchst ständigen Konkurrenzkampf, denn Nummer 1 muss ständig im Druck sein und das war bei uns schon bei Halle immer so der Fall. Wir haben uns gegenseitig hochgepusht und dann muss ich eben halt auch dann sagen, vor 2 Saisons habe ich dann eine Top-Rückrunde gespielt mit Mesi als Nummer 2 hinter mir. Und es war natürlich eben halt immer so, dass ich Druck von hinten bekommen habe, mich im Training beweisen musste und dadurch eben halt dann auch eine gute Spielleistung abliefern konnte.
Du trägst die Nummer 1 oder hast die Nummer 1 bekommen oder gewählt. Ist das für Torhüter nach wie vor eine besondere Nummer, jetzt wo man gefühlt jede Nummer auch tragen darf?
Das ist auch ein lustiges Thema. Ich wusste, bis wir die Sachen bekommen hatten, noch nicht welche, oder bis wir die Pulsuhren bekommen hatten für die Sommerpause, noch nicht welche Nummer ich bekomme, weil ich auch nicht gefragt wurde. Ich bin da auch ein kleiner Dresdner, sage ich jetzt mal so, in Dresden ausgebildet worden. Und mein alter Trainer, der Andreas Lehmann, hat früher immer gesagt, es ist scheißegal, was hinten auf dem Trikot steht. Es kommt drauf an, was über oder unter der Zahl steht, und das ist der Vereinsname. So, und von daher, egal ob ich jetzt die 1 oder die was auch immer, was für eine Zahl habe, die hat nichts auszusagen, sondern eine Zahl ist für mich einfach nur eine Zahl. Ist trotzdem eine Auszeichnung dann von Dynamo Dresden, dann die 1 zu bekommen, aber ja.
Ich habe eine Zahlenfrage noch. Wenn die 1 nichts bedeutet, dann vielleicht die 0. Nämlich zu 0 zu spielen. War auch eine Hörerfrage. Wie oft hast du dir vorgenommen, zu 0 zu spielen? Du kannst jetzt 38 Mal sagen.
Ja. Das sind dann nur so Zahlen, wo wir uns immer im Podcast begegnen. Also schafft er das nicht? Und so, das sind auch dann so Ansätze für Wetten.
Ich muss seit Wochen sagen, wie viele Tore Robin Meisner erzielt, ob er zweistellig trifft und ob auch Christoph der Ferner zweistellig trifft. Und ich warte jetzt drauf, dass Jens mich fragt, was Stefan Kutsch gemacht. Und irgendwann komme ich, ja. Er bringt mich immer mehr in Bedrängnis.
Und jetzt wollen wir wissen, wie oft du die weiße Weste, ist ja bei euch dann immer so angesagt, schaffen wirst. Aber ja. Hast du dir so eine Zahl vorgenommen? Nimmt man sich als Torhüter vor? Mensch, 10-mal in der Saison will ich zu 0 halten?
Ja, also ich stelle mir da schon meine eigenen Ziele als Torwart. Das sind so die kleinen persönlichen Ziele, die ich habe. Also das sind zum einen die Gegentore pro Saison, zum anderen sind das eben halt die weißen Westen. Und ja, letzte Saison hatte ich eigentlich eine richtig, richtig gute Quote gehabt dafür, dass ich eben halt Anfang der Saison noch nicht spielen durfte. Und so wie ich dann, sage ich jetzt mal, dann meine Zeit bei Saarbrücken angefangen habe, war es halt von der Quote her überragend. Und ich will natürlich diese Quote dann nächste Saison dann nochmal toppen. Und ja, umso öfter die Zahl 0 bei unserem Ergebnis dann steht, sozusagen, dass wir zu 0 gespielt haben, umso mehr würde mich das natürlich dann Ende der Saison freuen.
Je öfter die 0 steht, desto weniger verliert er. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Dann wäre schon
aber nur Punkt Unentschieden sicher. Reichen auch nicht, ne?
Definitiv nicht. Ambitioniert ist so ein Lieblingswort aktuell bei der Sportgemeinschaft bei euch. Das andere Wort mit A wird erstmal weggelassen. Was hast du dir denn vorgenommen, Tim, mit deinen Mannschaftskollegen? Habt ihr schon mal so untereinander gesprochen und gesagt, ja, das ist möglich oder jenes ist möglich? Ist das größtmögliche Ziel schon mal unter euch angesprochen worden? Oder, ach Mensch, wir waren letztes Jahr im Pokal so gut, wir wollen ins Viertelfinale?
Ja, also Ziele haben wir noch nicht besprochen. Das jetzt auch irgendwelche festen Ziele jetzt hier zu sagen im Podcast wäre auch, sag ich jetzt mal, respektlos gegenüber der Mannschaft. Wir werden uns jetzt erstmal kennenlernen, wir werden uns als Mannschaft finden, dann werden wir uns sehr ambitionierte Ziele setzen. Und so wie die Ziele dann aussehen werden, wird man ja dann in der kommenden Zeit dann zu hören bekommen. Trotzdem, ja, wir sind Sportler, wir sind Fußballer, im Fußball will man immer gewinnen.
Dann ergibt sich manches automatisch, ne? Wenn man immer gewinnt. Ne?
Vielleicht kommt immer darauf an, wie man das dann wie man das dann verstehen will. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt, wenn ich jetzt in eine Saison gehen will, ich am liebsten jedes Spiel gewinnen.
So. Kannst du uns noch verraten, wie es so unter Thomas Stamm so die ersten Wochen sind und natürlich auch für dich ja der Torwarttrainer Dave Jedel neu, wie du mit beiden so klarkommst?
Also mit dem Coach komme ich sehr, sehr gut klar. Also es ist echt beeindruckend, was er so für eine Energie ins Team reinbringt.
Schwärmen alle.
Ja, also es allein so auch von seiner Spielidee, von seiner Konzeption, so was er auch von uns Spielern verlangt, auch rein grundlegende Dinge spricht er an, was man auch ab und zu mal schon vielleicht im Jugendalter drin trainiert. Das sind alles solche Dinge, die ich persönlich wirklich fast von keinem Trainer so in so einer Energie so gespürt hatte. Mhm. Außer eben halt damals bei Leipzig bei Nagelsmann. Mhm. Also das muss man ehrlich sagen, das ist echt beeindruckend. Ich habe ein sehr, sehr geiles Gefühl jetzt so am Anfang bekommen und bin jetzt auch echt gespannt, was jetzt noch auf uns zukommen wird, weil ich denke, da ist auch sehr, sehr viel möglich dann mit dem Trainer auf jeden Fall.
Und Jedel?
Das ist auch eine coole Geschichte. Wir kennen uns ja damals, glaube ich, von der U19 oder U20 Nationalmannschaft. Hm? Haben wir schon mal einen Lehrgang mal zusammen gehabt. Hm? Haben uns die ganze Zeit dann so ein bisschen bei Instagram gefolgt und so. Haben uns da schon mal kennengelernt und ich muss ehrlich sagen, so das ist ja jetzt so die erste Zeit, wo wir jetzt miteinander arbeiten. Bis jetzt habe ich auch ein richtig, richtig Top-Gefühl davon bekommen. Also so wie das Torwarttraining und abläuft, so wie seine Idee auch so vom Torwartspiel ist, was er auch noch verbessern will bei mir, da bin ich voll d'accord mit. Also alles, was er sagt, nehme ich auch so auf, will mich eben halt auch selber dann auch nochmal verbessern. Und ich denke, da können wir zusammen auf jeden Fall sehr, sehr gut arbeiten.
Weil du Instagram angesprochen hast, ich habe mal geguckt, du folgst unter anderem Gigi Buffon, Kevin Trapp und Markus Schubert. Und die Frage wurde natürlich auch von vielen Hörern gestellt, wer ist denn quasi dein Lieblingstorwart oder dein Torwartvorbild?
Also da fehlt noch einer. Ich folge auch Oliver Kahn.
Okay.
Und
das ist fast noch vor deiner Zeit, oder?
Ja, das waren so wirklich so diese Anfangsmomente, okay, beim mitten Softball dann in der Wohnung als kleiner Junge. Aber ja, ich habe die Zeit noch mit Oliver Kahn am Ende mitbekommen. Und mein erstes Trikot habe ich natürlich eben halt von Dynamo Dresden gehabt, aber so mein erstes Trikot, was ich so von einem Torhüter bekommen hatte,
war Bayern-Trikot von Oliver Kahn.
Genau, und das hatte auch schon einen Grund. Also mich hat es immer sehr, sehr beeindruckt, was er für eine Ambition, was er für Emotionen, ja, auf den Platz bringt. Und ja, seit klein auf war er so eigentlich schon mein Vorbild, einfach von der Mentalität her schon. Und ja, Gigi Buffon war dann ja wirklich so dann auch meine Zeit, meine Anfänge dann auch im Jugendfußball und dann auch im Leistungssport. Und er hat schon so rein von der Torwarttechnik und rein so von seinem Verständnis, auch von der Mentalität auch einfach her, auch dann auch mein Torwartspiel einfach geprägt. Also ich würde schon sagen, Oliver Kahn und Gigi Buffon und natürlich, wenn man vom modernen Torwartspiel spricht, sind dann eben halt auch dann die Namen wie Manuel Neuer, Ter Stegen und Kevin Trapp, Jan Sommer. Also ich bin jemand, der sich sehr, sehr viel von allen abschaut. Was macht der besser, was macht der besser? Und versucht dann bei Spielen oder bei Trainingseinheit, Videos, bei Instagram oder so, sehr, sehr viel mir abzuschauen.
Aber wenn ich ihn so erlebe, so ruhig, kann ich mir ihn nicht so furig wie Oliver Kahn vorstellen und kann mir auch nicht vorstellen, dass du mal eine Kabinentür so malträtiert hast. Also das hast du ja abgewöhnt irgendwie, oder? Aber du wirkst hier so komplett entspannt, geerdet, und Lukas Böder hat uns das ja auch gesagt, dass du wirklich sehr ruhig bist, in dich gekehrt und die Emotionen vornehmlich auf den Platz lässt.
Ja, das sagen sehr, sehr viele. Also auch meine ganzen Freunde, meine Familie, die sagen immer, ich bin ja im privaten Leben immer ein Ruhepol. Das ist auch so neben Platz, so dass ich eher immer sehr, sehr entspannt rüberkomme. Aber ja, das macht halt auch der Fußball so mit einem. Das, ja, ist halt dann so dieser Sportler, der aus einem rauskommt. Ich habe jetzt vorgestern mit Ali hier Tischtennis gespielt. Da ging es auch um ein bisschen was und kann man schon sagen, ich bin halt einfach ein Sportler und ich kann halt einfach nicht verlieren. Und das ist dann auch so dieses Ding, was dann auch irgendwie bei mir dann einfach rauskommt, wenn ich einen Fuß auf diesen Platz setze, will ich verdammt nochmal das Spiel nicht verlieren.
Jens, wir müssen die Hoteltüren mal angucken, wenn wir dann das Hotel verlassen.
Vielleicht sehen wir noch einen Fußabdruck irgendwas. Also sowas ist damals wirklich bei Dynamo in der Jugend passiert. Da sind auch sehr, sehr viel, ist auch sehr, sehr viel Adrenalin hochgekommen. Aber ja, so wurdest du eben halt auch damals geschult. Ne? So, das ist eben halt auch so diese Dresdner Mentalität, wo mir eben halt früher immer von erzählt wurde. Und die habe ich eben halt wirklich auch seit klein auf mitbekommen. Und die entsteht natürlich eben halt wirklich eigentlich nur auf dem Platz.
Freital ging es los, bevor es zu Dynamo ging. Und das fragen die Leute eben auch. Welche Erinnerung hast du an Freital? In welchem Teil hast du damals gewohnt? Und wo bist du zur Schule gegangen? Gespielt, gekickt hast du ja damals beim Heinsberger SV. Alles heute zusammengeschlossen zum SC Freital. Aber wie war das für dich in Freital?
Das war eine sehr schöne Zeit. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt. Also ich bin damals auf die Grundschule Geschwister Scholl gegangen, hinten in Freital-Heinsberg, habe beim Heinsberger SV meine ersten Schritte gemacht im Fußball. Also ja, ich glaube, nach einem Jahr wurde ich dann bei einem Hallenturnier in Heinsberg dann von Dynamo gesichtet und habe das erste Jahr dann, als ich bei Dynamo gespielt hatte, ging ich dann trotzdem noch auf die Geschwister-Scholl-Schule. Also bin nicht sofort dann nach Dresden dann auf die Schule gewechselt und ja, irgendwann mal dann zur 5. Klasse ging es dann aufs Gymnasium Bürgerwiese direkt neben Stadion. Und ja, da ging der Weg dann mit Dynamo dann weiter. Ehe ich dann, ich glaube, dann in der 6. Klasse wurde ich dann weggeschickt.
Haben Sie dir einen Grund genannt damals? Oder war das einfach am Saisonende, wo man sagt, für dich reicht's, für dich nicht?
Ja, irgendwie hat es vielleicht für einen Verein dann auch nicht gepasst, sind noch einige Dinge passiert im Verein, die mich als Person ein bisschen gestört hatten, die meine Eltern eben halt auch mitbekommen haben, die ich meinen Eltern jetzt nicht sagen wollte. Aber ja, es war schon so, dass es manchmal schwierig war für mich. Und irgendwann mal ist natürlich eben halt auch noch meine Leistung dann ein bisschen zurückgegangen. Aber trotzdem war immer die Aussage so, es liegt vielleicht nicht nur unbedingt an deiner Leistung. Ist nun mal so, aber ja, wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich auch niemanden Vorwurf machen, weil am Ende sitze ich jetzt hier und vielleicht sollte es ja auch so sein, weil wenn ich vielleicht bei Dynamo geblieben wäre, würde ich vielleicht jetzt nicht im Tor spielen, würde ich vielleicht jetzt gar nicht mehr Fußball spielen, ja. Wer weiß. Also von
daher muss man Umwege gehen, um mal ans Ziel zu kommen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt wirklich so ein bisschen Schicksal ab und zu, sage ich manchmal.
Und das ist jetzt genau der Punkt, wo du die Sichtungsgeschichte von RB Leipzig erzählen könntest.
Ja, genau. Also in dem Jahr, wo ich weggeschickt wurde, ging es zu Borea. Ich war damals im U12-Jahrgang, habe aber damals schon in der U13-Talenteliga gespielt für Borea. Bei einem Hallenturnier im Winter war ich dann bei der U12, also sozusagen in meinem Jahrgang, musste da aushelfen, war aber an dem Tag ein bisschen krank und habe dann einen Trainer gefragt, könnte ich vielleicht mal ins Tor gehen? Ich fühle mich irgendwie nicht so wirklich frisch und wie es der Zufall will, unser Torhüter war auch krank damals und war auch nicht da, deswegen bin ich dann ins Tor gegangen, hatte zum dritten oder vierten Mal erst die Torwarthandschuhe angehabt und ja, bei dem Turnier hatten wir uns vorgenommen, mit SC Borea nicht letzter werden, von 12 Mannschaften vielleicht so 10. oder 9. Am Ende wurden wir, glaube ich, 4. Platz hinter Hertha und Leipzig und ja, ich wurde an dem Tag bester Torhüter, wurde dann auch 2 Wochen später dann von RB Leipzig dann angerufen und so sind dann die Wege dann auch weitergegangen. Genau.
In Leipzig hast du dann die Nachwuchsstufen durchgegangen, A-Jugend, B-Jugend und du hast gesagt, auch schon Männerteam, hast dort Julian Nagelsmann erlebt, vielleicht kannst du ein paar Sätze ja zu ihm sagen, er füllt ja momentan das wichtigste Traineramt im Lande aus. Du hast ja gerade schon durchgucken lassen, durchaus respektvoll von ihm gesprochen.
Ja, auf jeden Fall. Also es war einfach auch Wahnsinn und schon krass, wie er so den Fußball auch gesehen hatte. Ich war damals 4. Torhüter und er hatte persönlich dann auch ab und zu mal schon öfter mal mit mir gesprochen, mir Tipps gegeben und gesagt so, stell dich so, dann hast du mehr Platz, so im Spielaufbau oder was weiß ich. Das war schon immer sehr, sehr hilfreich und er ist halt wirklich so eine Person, die einen Spieler halt wirklich besser machen möchte, die natürlich eben halt auch sehr, sehr viel verlangt von seiner Mannschaft. Ja, es war einfach immer beeindruckend, wie er auch so den Fußball einfach gesehen hatte, beispielsweise auch bei der Videoanalyse, was er so dann so mitgegeben hatte. Also es war bei ihm dann wirklich so, bei einer Videoanalyse, dass du dann 45 Minuten da saßt, wie bei so einer, wie wenn du jetzt ein Studium machst und du sitzt da im Hörsaal und hörst einen Professor dann zu und musst die Notizen machen. Also so ungefähr war das so die ganze Zeit. Also es war schon sehr, sehr beeindruckend. Aber natürlich eben halt auch, musst du dich immer dran anpassen. Ne? Also wenn er gemerkt hatte, so, dass du vielleicht so 5-10% weniger gegeben hattest, dann wurde der auch schon ab und zu mal, ja, sag ich jetzt mal, das hat er nicht so gemocht. Ja. Ne? Also er wollte schon jeden Training 100% haben und ich glaube, das macht ihm auch so aus, er bekommt es halt so perfekt auch mit einer Mannschaft hin.
Ja, merkt man ja gerade. Dann warst du Leihspieler, Halle, Kiel, Saarbrücken. Ich glaube, für einen Leihspieler ist es immer nicht ganz so einfach. Stichwort Identifikation. Weil man weiß ja nicht, wie lange bin ich jetzt hier, möglicherweise nur eine Saison, dann bin ich wieder zurück. Das stelle ich mir manchmal nicht so einfach vor.
Ja, war es auch nicht. Ich habe es mir auch am Anfang einfacher vorgestellt. Also ich bin ja damals, wie gesagt, 4. Keeper bei Leipzig gewesen, hatte dann selber eben halt so eine neue Herausforderung gesucht. Bin dann auch mit dem Tortrainer von Leipzig damals in Kontakt gewesen, habe ihm gesagt, ich kann das hier nicht mehr so machen. Ich brauche eine Herausforderung, ich brauche so wieder diesen Anreiz, so dass ich vielleicht so mal Nummer 1 werden oder Nummer 2 werden kann bei einem Verein und bin damals dann nach Halle gewechselt. Dann gab es sofort Stress mit den Fans da, dass die gegen RB dann protestiert haben, was für mich damals eben ja gewissermaßen normal war, weil du ja schon ab und zu mal so in Kontakt damit gekommen bist. Aber ja, irgendwann mal, wenn du dann die Leistung zeigst auf dem Platz, wirst du dann auch akzeptiert. Das habe ich bei Halle geschafft. Das habe ich dann im nächsten Schritt dann gewissermaßen dann auch in Kiel auch geschafft. Da hat mich meine Verletzung leider dann ein bisschen zurückgeworfen, dass ich dann auch nochmal den Schritt dann in die dritte Liga dann gewählt habe. Und in Saarbrücken war es ja auch dasselbe. So, der Anfang ist immer schwer, sage ich jetzt mal so. Vor allen Dingen ist auch so, die ganzen Vereine sind ja für mich eigentlich so persönlich schon relativ fremd. So, ich komme nicht von da. Ich hatte nie so in meiner Kindheit so Berührungspunkte gehabt mit den Vereinen. Dann musst du dich erstmal auf diesen Verein erstmal so neu einstellen. Du musst den Verein kennenlernen, du musst die Leute da kennenlernen, du musst die ganzen Sitten so aus der Region dann auch kennenlernen. Wie ist das Saarland? Und ja, das hat letzte Saison, denke ich mal, auch gut gepasst. Ich habe mich versucht, so zum ersten Mal wirklich zu identifizieren und mich auch einzuleben. Und ja, es ist halt trotzdem eben halt sehr, sehr schwer, wenn du nach einem Jahr nicht weißt, was eben halt in der kommenden Saison passiert.
Was wir vom Saarland wissen, zumindest von Saarbrücken, es regnet. Und das Stadion, der Ludwigspark, verträgt den Regen nicht so gut. Das abgebrochene Regenspiel gegen Dynamo war dann dein erster Einsatz, ne? Wenn wir das richtig recherchiert haben. Ist es dann doof, dass das Spiel abgebrochen wurde? War das dann, es war bestimmt sicherlich ein besonderes Spiel ohnehin für dich, gegen Dynamo zu spielen. Und dein erstes Spiel für Saarbrücken, dann der Abbruch, kam vieles zusammen.
Ja, also klar, erstes Spiel für Saarbrücken in der dritten Liga. So, meinen ersten Einsatz hatte ich ja, glaube ich, davor im DFB-Pokal gegen KSC schon gehabt. Und an sich hatte ich auch schon ein paar Drittliga-Einsätze davor gehabt. Also klar, es war sehr, sehr besonders. Ich habe mich trotzdem gefreut über die 45 Minuten vor dem Bayern-Spiel dann, dass ich eben vielleicht auch nochmal so das ein oder andere Gefühl dann nochmal bekommen kann vor dem wichtigen Spiel dann damals. Und ja, trotzdem, am Ende war es schade, aber wäre auch blöd gewesen, hätte man da weitergespielt, weil es war einfach nicht möglich auf dem Platz.
Die turbulenten Tage gingen ja dann erst so richtig los, ne? Also für uns aus Dresdner Sicht war dann damit irgendwie ja das erstmal vorbei, aber für dich ging es ja richtig weiter und dann mit dem Bayern-Spiel. War das so ein bisschen auch der Durchbruch oder ist das nur so ein medialer Blick von außen?
Ja, also es war natürlich, mich hat es am Anfang geärgert einfach, dass ich am Anfang die Chance nicht bekommen hatte, weil man, denke ich mal, dann ab dem KSC-Spiel dann auch schon gesehen habe, dass ich ab und zu mal eben vielleicht das Team auch mal im Spiel halten kann. Auch so durch meine Ausstrahlung vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Sicherheit geben hätte können. Ist natürlich im Nachhinein ein bisschen blöd gelaufen dann am Anfang. Ist nun mal so, das kann man nicht ändern, da steckt man nicht drin. So wie dann eben halt das Dynamo-Spiel und das Bayern-Spiel dann abgelaufen ist. Das war Wahnsinn gewesen einfach. Also du spielst erst gegen Dynamo, hast eigentlich so ein, ja, für mich persönlich war es ein Riesenspiel gewesen. Das ist jetzt vielleicht für andere Spieler ein ganz normales Drittligaspiel, aber für mich war es ein Riesenspiel gewesen, so gegen Dynamo Dresden. Und drei Tage später spielst du einfach gegen so Manuel Neuer, Thomas Müller, Kingsley Coman, Jamal Musiala, Leroy Sané. Also es war einfach Wahnsinn und surreal, wenn du dann so im Tunnel standest und du spielst ein DFB-Pokal-Spiel, zweite Runde und auf einmal steht dann so Manuel Neuer links neben dir. Also es war schon vogelwild, sage ich ab und zu mal dazu. Ja.
Aber das war dein Spiel. Torwarthandschuhe sind jetzt im deutschen Fußballmuseum. Also wenn ich richtig mich zurückerinnere, scheint es noch nicht ganz schlecht gehalten zu haben. Speziell in dem Spiel, aber überhaupt in den Pokalpartien. Ich frage mich, wie verarbeitet man, du hast ja gerade schon gesagt, es war teilweise surreal, wie verarbeitet man so einen Abend, so einen besonderen Abend? Man muss doch voll gepumpt sein mit allen möglichen und alle tragen dich quasi durch Saarbrücken. Also was hat das mit dir gemacht?
Ja, es war schon eine neue Erfahrung, die ich auf jeden Fall auch erstmal so verarbeiten musste. Während des Spiels denkst du überhaupt nicht über sowas nach. Also wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen. Wir haben das erste Gegentor gefressen. So viele dachten so, ja, okay, jetzt fangen sie an. Es gibt da, wenn man sich das Gegentor dann genau anschaut, da versuche ich ganz schnell den Ball so wieder aus dem Tor zu bekommen, dass wir sofort wieder Anstoß haben, damit wir einfach weiterspielen, weil wir waren überragend im Spiel. Und am Ende sind das vielleicht auch so diese kleinen Momente, wo man dann auch nochmal so einer Mannschaft helfen kann, weil wir schießen dann direkt vor der Halbzeit das 1-1, was dann auch so uns dann noch gerettet hat, sage ich jetzt mal, auch gut in die zweite Halbzeit zu kommen. Und so wie es dann am Ende abgelaufen ist, in der 60. Minute werden, glaubt, 200 Millionen Euro Marktwert eingewechselt mit Musiala, Gnabry und Kingsley Coman. dann schaut man auch nochmal so Seitenlinie und denkt sich so, boah, jetzt wird's schwierig. Aber dass du dann noch in der 90. Minute dann das Tor schießt, ist halt, das verarbeitet man erstmal nicht. Du weißt, okay, du hast gerade das Tor geschossen, aber du nimmst es während des Spiels gar nicht so krass auf. Also du denkst so, okay, du hast gerade das Tor geschossen und es ist surreal. Aber ich also wenn ich ehrlich bin, ich habe mich eben halt unfassbar gefreut, ich bin ausgerastet und was weiß ich. Aber irgendwann mal so nach 10 Sekunden habe ich mir so im Kopf gedacht, okay, es sind noch 2 Minuten, wir müssen das Scheißspiel jetzt gewinnen. So, so das habe ich mir dann am Ende so gedacht. Erst wo abgepfiffen wurde und gibt es doch so ein geiles Bild, so wie wo ich auf den Knien lag und die Hände so an den Kopf hatte, habe ich dann erst wirklich so realisiert, was ist da gerade eben passiert. Hm. Und so dieser Moment, muss ich auch ehrlich sagen, also wahrscheinlich kommt es auch erst so nach 1 oder 2 Jahren rüber, aber ich habe es noch nicht so richtig realisiert, dass so meine Handschuhe jetzt so im Museum sind oder wie jetzt mal gegen Bayern München oder was weiß ich gewonnen habe. Oder kannst du nicht so richtig einordnen, so was für ein großer Stellenwert das hat.
Du wirst deinen Kindern davon erzählen. Von diesem Abend wirst du mehrfach werden, die sagen, ach komm Papa oder dann irgendwann mal Opa, fang noch mal an, erzähl noch mal, wie war denn das damals gegen die Bayern?
Nochmal zu dem Thema zu sagen, so Handschuhe im Museum, das klingt immer so wie, als wäre ich jetzt so am Ende meiner Karriere oder sonst was. So und klar, es ist cool so, meine Handschuhe sind im Deutschen Fußballmuseum, aber ich bin 22 Jahre, ich muss die Kirche auch im Dorf lassen. So, ne? Ich habe noch mehr, viel mehr Ambition auf Erfolg und ja, das sind einfach solche Momente, die man vielleicht auch nochmal oder noch schöner erleben will.
Ist das schwierig, nach so einem Pokalabend wieder in die dritte Liga, überhaupt in den Liga-Alltag? Ich meine, für Bayern München ist das was anderes, ne? Von nach Champions League spielen die wieder Bundesliga irgendein Spiel, aber wenn du dann wieder dritte Liga spielst, ja, innerhalb von 3 Tagen, ja, wie schwierig ist das?
Ja, also vor allen Dingen gegen Bayern war es enorm schwierig, weil dann so auch dieser mediale, ja, Schwung dann eben halt auch mitkam. Hast du ein Interview mit dem. Also es kam ja dann alles auf dich drauf. Dann war man bei Sky Sport, hatte da ein Interview und musste das erstmal so alles so realisieren, so einordnen auch, weil ich war eigentlich auch schon so 2 Tage danach voll wieder auf dritte Liga Kurs und es war trotzdem als Mannschaft immer schwer, das eben halt dann wirklich so in diese Spur so reinzubekommen, weil es natürlich eben halt auch wieder ein komplett anderer Fußball ist, ein komplett anderes Spiel, komplett anderer medialer Aufwand. Wir wussten alle, okay, das wird jetzt nicht das DFB-Pokalspiel, aber wir wussten, das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel und manchmal konnten wir es dann auch einfach nicht auf den Platz bringen, genauso wie gegen Gladbach oder nach Gladbach haben wir 3-0 in Duisburg verloren. Das gehen wir danach aus dem Stadion raus und haben uns auch gefragt, was ist eigentlich da jetzt passiert? Aber das kann man einfach manchmal nicht erklären.
Und darauf haben wir ein bisschen gehofft,
ja, genau,
nach dem Halbfinale-Aus von euch, dass ihr nach Dresden kommt und sagt, Pokalsaison ist zu Ende, in der Liga haben wir eigentlich auch nicht mehr viel zu bestellen. Also kommt, lasst uns hier nach Dresden fahren, lasst es über uns ergehen. Und dann führt ihr hier zwischenzeitlich 3-0, gewinnt dann auch 3-1. Also Saarbrücken war so meine Hoffnung, dass wir das hier ziehen. Aber
ja, also danke nach Lautern war für mich eben halt auch schwierig.
Kann mir vorstellen.
Einzuordnen, weil es war, vielleicht haben es einige mitbekommen, es war dann schon ein Fehler, der sehr, sehr bitter war. Stand da ein Spiel vor Berlin, wenn man sich das mal jetzt mal so, wenn ich das so sage, das hat mich schon sehr, sehr hart getroffen dann da, auch einen Tag danach. Aber ja, das ist eben halt auch wieder der Fußball, das ist meine Position. Fußball kann schön sein, Fußball kann ab und zu mal sehr, sehr hart und scheiße sein. Aber das war dann vielleicht auch dieses Quäntchen, was dann eben halt auch dazu beigetragen haben, so gegen Dynamo vielleicht dann auch so auf dem Platz zu stehen, weil wir so uns gesagt haben, boah, das Spiel war jetzt scheiße, aber hat uns irgendwie anders Kraft gegeben, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir gegen Frankfurt oder gegen Gladbach gewonnen hatten oder gegen Bayern. Es war einfach irgendwie, wir sind dann wieder in der Realität so angekommen, so hat es irgendwie ein bisschen angefühlt. Und klar hat es mir ein bisschen leid dann für Dresden, dass es eben halt dann in der Phase dann eben halt dann so auch so gekommen ist. Aber
wir sind dann auch in der Realität angekommen.
Und wir haben Bock auf Pokal-Tino. Also ja. auf eine neue Pokalgeschichte, die wir gerne mit dir schreiben würden. Jetzt geht's gleich mal los gegen Düsseldorf. Also gibt einfache Lose sicherlich, auch wenn wir im Topf der kleineren Teams drin waren. Aber Düsseldorf ist schon mal eine schöne, anspruchsvolle Aufgabe dann für euch.
Auf jeden Fall. Also in der ersten Runde muss man natürlich eben halt ja, immer schauen, dass man als Drittligist eklig bleibt. Ich habe es gegen KSC letztes Jahr auch mitbekommen. Ich habe es ein Jahr davor mit Holstein Kiel mitbekommen, wie man als Zweitligist mal ausscheidet gegen Drittligisten. Also ja, das ist der Pokal. Sagt man ja ab und zu mal so schön. Also der kann auch als Drittligist, kann man da Erste oder Zweitligisten mal ab und zu mal ärgern. Und wäre natürlich cool, wenn man das mit Dresden dann vielleicht auch erreichen könnte.
Dynamo hat es ja schon ab und zu mal bewiesen, gerade in ersten und zweiten Runden. Jetzt kommst du dazu. Vielleicht ist das noch das Puzzleteil, was gefehlt hat mal für so einen Pokalrausch.
Ja, also ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr ins Licht drücken. Also es gehören auch noch einige andere mit dazu und am Ende ist Fußball ein absoluter Mannschaftssport und wenn, würden wir das zusammen als Team erreichen, weil ich denke, das macht so eine Pokalmannschaft dann eben halt auch aus, die eben halt in solchen Momenten, wo in der 60. Minute vielleicht so 200 Millionen Euro Marktwert eingewechselt wird, zusammenhält und den Nebenmann pusht bis zum Erbrechen, bis er in der 90. Minute gefühlt zusammenfällt und das macht halt so eine geile Mannschaft aus. Und das müssen wir irgendwie jetzt hinbekommen zu erreichen, jetzt auch im Trainingslager. Und mal schauen, ob uns dann so ein Pokalfight wie die letzten auch im Rudolf-Habig-Stadion uns dann gelingen wird.
Was wir schon gelernt haben und auch rausbekommen haben, ist ja, woher dein zweiter Name rauskommt. Das mit dem Stanislav, ja. Das hast du ja schon verraten gehabt, dass das die Hommage an den verstorbenen Opa ist. Was die wenigeren vielleicht wissen, ist, dass und dir auch eine gute Portion polnisches Blut fließt.
Genau, also meine Mutter ist damals, als sie 13 war, in die damalige DDR gekommen. Ja. Und ja, hat dann hier auch meine zwei Schwestern bekommen, als sie noch jünger war. Irgendwann mal hat sie dann meinen Papa kennengelernt. Dann hat sie ihn nochmal geheiratet, später, als sie mich dann schon hatten. Und ja, bei meiner Geburt ist leider ein Jahr davor mein Opa gestorben. Den habe ich leider auch nicht mehr kennengelernt. Und deswegen habe ich dann den Vornamen von meinem damaligen Opa bekommen, was mich natürlich ehrt. Ich trage den Namen sozusagen weiter, unsere polnische Herkunft lebt auch bei manchen anderen Kindern in unserer Familie da noch weiter. Also ja, ist auf jeden Fall trotzdem schön, dass man mit so einer Größe wie Stanislav Šešov dann verglichen wird. Aber
lag auf der Hand bei der Dynamo-Historie, ne? Dass da irgendwas sein hätte können. Aber das war cool, dass du das jetzt nochmal aufgeklärt hast.
Ja, also es ist auch so, meine Cousine hat jetzt ihren Sohn zum Beispiel auch den Namen Stanislav gegeben. Schön. Also das ist, ja, Stani war so, hat es meine Mama gesagt, so haben es auch immer meine Schwestern gesagt, meine Cousine, meine jüngste Cousine hat ihn damals auch schon kennengelernt und wenn alle so davon sprechen, war er damals ein sehr, sehr herzlicher Mensch und meine Oma sagt ab und zu mal zu mir, dass ich vielleicht auch so eine Art Sinnbild so für ihn bin, dass ich wirklich so, wirklich ihn ausstrahle, also dass ich gefühlt fast genauso bin wie er und ja, das ist natürlich schön, dann weiter diesen Namen bei mir zu tragen.
Das ist echt schön. Und er guckt von oben sicherlich zu. Und Polen spielt auch, glaube ich, in der Küche eine ganz wichtige Rolle bei dir und euch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind damals auch mit der Familie immer im Sommerurlaub dann nach Polen gefahren, ja. Nach Miestroje oder Miestroje, nähe Swinoujscie. Und klar, zu Weihnachten gibt es Pilzsuppe und Pirocken oder Barsch. Ja, das ist nun mal so. Das hat sich meine Mama auch durchgesetzt da. Also mein Papa liebt's auch. Ich liebe es, aber man muss natürlich eben halt auch immer aufpassen. Ist natürlich mit der Ernährung dann ab und zu mal nicht zu vereinbaren.
Was mich noch interessiert, ist die Musik.
Stimmt, das ist dein Thema. Ja?
Ernährung sicherlich auch und das klingt auf jeden Fall sehr lecker, aber das mit der Musik interessiert mich. Also du bist ja auch ein bisschen als DJ tätig. Jetzt nicht so die Art Malle-DJ, also DJ Klaus, der in Malle auf dem Club anheizt und so, los jetzt hier, sondern Haus-DJ. Du redest weniger, du lässt die Musik für sich sprechen.
Ja, also es gab jetzt letzte Saison dann schon einige Anfragen so dafür, dass auch manche haben es einfach mitbekommen, so dass ich auch auflege. Mhm. Ich habe ab und zu mal jetzt auch in der Bar dann mal aufgelegt. Es ist aber trotzdem so eine Sache, die ich halt einfach gerne für mich mache. So dieses Auflegen, so diese Musik. Habe jetzt auch schon langsam angefangen, selber Musik zu produzieren.
Echt?
Ja, ich mache so meine ersten Schritte bei Ableton oder bei Logic. Also das, ja, ist einfach sowas, wo ich abschalten kann, wo ich wirklich ja auch den Fußball kurzzeitig mal vergesse, wo es wirklich so darum geht, mich zu konzentrieren, mich in die Musik dann einzufühlen, so vielleicht auch so eine neue Melodie zu finden. Das ist einfach, es beruhigt mich einfach extrem, auch ab und zu mal so, vor allem auch nach dem Kaiserslautern spielen. Damals war die Musik wirklich etwas, was mich eben halt wieder auf den Boden zurückgeholt hat und dass ich eben halt dann gegen Dynamo wieder einen freien Kopf hatte, dann eine Woche später.
Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir haben ja in Dresden auch ganz gute DJs, also mit Eska ist jemand am Start, der auch großer Dynamo-Fan ist.
Disco Machine
ist genau, ja auch. Genau, wollte ich auch gerade sagen, der auch Dynamo-Fan ist, also das ist ja auch so ähnlich ein bisschen dein Style, also es geht so in die elektronische Musik, in die Hausmusik, oder?
Ja, SK ist ja so ein Spezialist im D&B-Bereich. Das ist, ja, sag ich jetzt mal...
Zu hart für dich?
Nee, zu hart nicht, aber viel zu schwierig. Okay. Also diese Qualität, wie es SK ist, SK auf dem Mixer schafft, das ist Wahnsinn.
Brutal,
also, ja, es ist. Ich habe ab und zu mal ein paar Instagram-Videos geschaut und D&B ist sowieso eine sehr, sehr schwierige Technik. Ja. Und vor allen Dingen das alles auf CDJs dann zu spielen. Also ich als jemand, der das auch macht oder vielleicht so in dem Bereich oder ein bisschen weiß, so was man dann darauf macht, weiß ganz genau, wie schwierig das ist, was SK macht, und das ist ja einfach sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und na klar, Purple Disco Machine, das habe ich auch schon viele YouTube-Videos, viele Sets von ihm mir angeschaut. Hat mich auch immer interessiert, weil er natürlich eben halt auch aus Dresden kommt. Das ist natürlich eben halt schön, dass es sozusagen die Männer dann es auch geschafft haben, über Dresden hinaus auf der Welt dann eben so bekannt zu werden.
Bewirbst du dich dann jetzt auch um die Position als Kabinen-DJ oder sagst du, naja, der Fußballer will ja eher... Also ich sag mal, wenn ich Nationalmannschaft so höre, sind die ja so eher im Deutschrap-Bereich angesiedelt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber da ist ja dann eher andere Musik angesagt.
Ja, also die Musik, die ich gerne mag, die ich auflege, die wird, denke ich mal, nicht so vom Spiel gehört. Also meine Musik ist dann schon eher so entspannter Melodic House, Melodic Techno oder Afro House. Das ist dann ja nicht passend so zum Spiel. Ich habe vorm Spiel auch meistens immer selber so meine Kopfhörer auf, weil ich dann meistens so Beatles oder ja sowas in der Art dann eben halt immer höre. Rolling Stones zum Beispiel auch, höre ich auch vorm Spiel. Ja, das übernimmt dann jemand anderes mit dem Kabinen-DJ.
Wie bist du zur Musik gekommen? Also das ist ja doch ein durchaus zeitaufwendiges Hobby.
Ja, es hat irgendwann mal so angefangen. Damals habe ich mich von meiner damaligen Ex-Freundin, also beziehungsweise jetzt meine Ex-Freundin, getrennt. Es war auf jeden Fall ein Moment, wo ich privat, sage ich jetzt mal, ja, wo es vielleicht mal nicht so schön war oder natürlich eben halt dann traurig. Ja, ich habe das dann irgendwann mal mitbekommen mit dem Auflegen, mit der Musik machen. Was macht ein DJ? Habe mir dann selber eben halt gesagt, okay, ich bestelle mir mal so ein kleines Teil. Also es war wirklich, ja, keine Ahnung, 30 Zentimeter groß. Es hat in so einen Rucksack reingepasst. Da hat man ein Kabel an den MacBook angeschlossen und dann konnte man dann ein bisschen auflegen. Kann man natürlich nicht vergleichen zu dem Gerät, was ich jetzt zum Beispiel habe, aber so, das waren so die ersten Schritte. Habe es mir alles selber beigebracht durch YouTube-Videos, durch Tutorials, durch, ja, auch zum Beispiel bei YouTube gebe ich dann ein Set zum Beispiel von David Guetta oder ein Set von Solomon und schau dann eben halt an, was machen die auf ihren Decks, was verändern die an den Songs, wie mixen die Songs rein, und irgendwann hat sich dann ja ein kleines Hobby dann draus gebildet, was auch echt eine kleine Leidenschaft dann auch geworden ist. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, okay, lade ich mir mal Logic runter. Habe ich dann ein bisschen so da meine Anfänge gemacht mit dem Produzieren. Habe da auch mir alles versucht selber beizubringen. Und jetzt sage ich halt auch, ich denke, in 3-4 Jahren werde ich vielleicht auch tiefer in die Musik gehen und sogar vielleicht Musik Engineering studieren.
Jetzt sind wir platt hier. Irgendwann wirst du doch mal auflegen. Also gibt ja nun coole Clubs auch in Dresden, Showbox oder irgendwo bei einem Schreiber mal schön auflegen und dich da mal an den Decks zu sehen. Also klar, das stelle ich mir gut vor.
Ja, also ich habe mir an sich trotzdem vorgenommen, jetzt erstmal voll anzukommen.
Logisch.
Also dass dieses Thema DJ-Musik, das ist halt so ein privates Ding auch, so etwas, was ich eben halt gerne zu Hause mache. Und
für mich der eine kocht, der andere macht DJ, wobei du spielst ja auch noch Tennis und Golf, also mit Golfgemeinschaft schon mit Stefan Kutschke?
Ja, wir werden noch nicht spielen, aber mal schauen, was wird. Aber ja, das mit dem DJ, das ist halt jetzt noch so ein Hobby und vielleicht nach der Saison oder so, wenn es sich dann vertreten lässt, kann man dann mal vielleicht darüber reden.
Tino, ich würde sagen, wir fangen noch mit den Lieblingsfragen zum Schluss an. Ganz kurze Antworten von dir. Lieblingsessen?
Kurze Antworten schwer. Ich würde aber eher sagen, sehr, sehr schwierig. Ich sag zwei was. Einmal die Pirocken von meiner Mama. Logisch. Und Trüffelpasta.
Trüffelpasta, uiuiui.
Ja, ich war jetzt in Saint-Tropez gewesen. Also
da habe ich gesehen, in Südfrankreich.
Also das ist, die Küche in Südfrankreich ist der Wahnsinn. Also das war, da habe ich auch die besten Trüffelpasta jemals gegessen. Und
Trüffelpasta.
Ja, die sind mir wirklich gerade eben als erstes so in meinen Kopf gekommen. Aber natürlich, Mama, deine Pirocken schmecken eigentlich doch am besten.
Lieblingsfarbe?
Gelb.
Sehr gut. Lieblingssüßigkeit?
Boah, ich esse keine Süßigkeiten.
Gar nicht? Auch den Schokoladenaufstrich aufs Brötchen nicht? Gar nicht?
Nee, also ich habe auch zu Hause keinen Zucker. Letztens hat einer...
Das habt ihr jetzt gar nicht gemeinsam, Jens. Ich glaube, jetzt bricht hier gerade
nein, 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 nein. Das war nämlich auch cool. Letztens hat mein Papa, glaube ich, nach Zucker gefragt zum Kaffee. Und da habe ich gesagt, Papa, ich habe keinen Zucker zu Hause.
Okay.
Also
hast du da irgendein... Mein Vater schreibt es mir so, immer Zucker. Ich brauche nie Milch zum Kaffee. Aber er muss noch ein Stück Zucker rein.
Hast du da irgendwann mal eine bewusste Entscheidung getroffen oder kam das mal im Zuge einer Verletzung? Oder?
Nee, also ich habe seit einem Jahr trinke ich in der Saison keinen Alkohol mehr und gehe eben halt voll auf meinen Ernährungsplan. Ja, ich sag, Zucker hat sehr, sehr negative Auswirkungen auf deinen Körper. Es sagt man auch nicht umsonst,
dass
Zucker
gibt. Warte mal ganz kurz, wir müssen Jens mal kurz aus dem Raum schicken. Der kommt darüber nie hinweg.
Ja, also würde ich jetzt keinen Sport machen oder so, dann wäre es vielleicht auch anders. Aber dadurch, dass ich eben halt den Sport mache und ich halt immer wissen würde. Okay, das ist halt als Torwart immer schwierig. Manchmal entscheiden Millimeter oder Zentimeter, ob du ein Tor hältst oder eben halt nicht. Ich bin dann eben halt jemand, ich sag mir dann, wenn ich zum Beispiel ein Gegentor bekomme und ich war so, ein Zentimeter hat gefehlt, dann sage ich mir, du musst es noch perfekter machen. Du musst noch mehr da reingehen. Du brauchst diese Ambition dafür, in der Woche mehr zu machen, damit du diese Bälle hältst. Und es hat mir letzte Saison sehr, sehr geholfen. Es hat mich stetig besser gemacht. Und ja, ich habe es jetzt so beibehalten. Meine Kumpels finden es ab und zu mal echt komisch, wenn...
Grüße.
Ja, aber es ist nun mal so. Also ich hatte hier auch, es war auch lustig mit Toni Menzel, ich hatte hier meinen Snack-Rucksack mit und ich so, ja, ich habe ein bisschen was von Rewe gekauft und so. Und Toni ernährt sich ja eigentlich auch gesund und dachte, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ja, ein paar Süßigkeiten mit oder so. Und dann kam ich so mit Kichererbsen-Snacks und Bohnen, Waffeln.
Also schön, klar, probieren wir mal im nächsten Leben aus. Jetzt wollten wir kurze Antworten haben. Wir haben ja hier 2 Minuten über zuckerfreies Leben. Für so
Kichererbsen-Snacks.
Was für mich eh nicht mehr in Frage kommt. Komm, lass uns noch ganz schnell. Lieblingsverein außer Dynamo?
Ich war einmal im Benfica-Stadion. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Ja?
Aber ja, das war, ich bin jetzt kein Fan so von, es hat mich einfach so beeindruckt, was für eine Stimmung da im Stadion war und auch die Hymne und so von Benfica, das war schon echt ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, das war sehr, sehr cool.
Hatten ja mit dem Flachodimos-Bruder auch mal einen deutschen Torhüter gehabt.
Genau, also er hat auch, als ich bei dem Spiel war, dann auch da am Tor gestanden. Ja. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Erlebnis dann zum Champions-League-Spiel.
Und Lieblings-DJ?
Boah, ich würde Solomoon sagen. Also es gibt viele. Solomoon, Purple Disco Machine ist auch jemand, den ich sehr, sehr häufig bei YouTube anschaue. Dann Moshack, der ist aber ein bisschen andersweitig eben halt in dem Bereich tätig.
Okay.
In der Band, keine Musik mit Adam Ports and Me, Ramba. Das sind so auch im, sag ich jetzt mal, in der Musik, die ich auflege, da sind die eben halt voll drin und dann würde ich würde schon auf keine Musik gehen. Keine Musik ist schon auch derzeit so das Gehypteste und die fühle ich einfach, auch weil 2 von denen aus Berlin kommen. Ist, oder Stuttgart, glaube ich, aber wohl in Berlin. Das ist eigentlich ganz cool. Und SK natürlich.
Es ist großartig gewesen, fand ich. Also das hat riesen Spaß gemacht, Tim. Ich hoffe, du bleibst eine Weile bei deinem Verein, bei deiner Sportgemeinschaft. Wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, man hört es nicht nur durch, man fühlt es richtig. Du bist angekommen bei Dynamo Dresden. Wäre schön, wenn du eine Weile hier bist, weil das würden wir gerne nochmal wiederholen, weil es gibt eine Menge zu besprechen mit dir. Du hast was in der Birne, du hast was zwischen den Händen und bin gespannt. Würde dich auch gerne mal beim deinem großen Hobby erleben.
Jetzt das können wir ja auf jeden Fall mal machen.
Erstmal gucken wir dir zu,
wie du genau, die Bälle hältst. Wenn du das nächste Mal kommst, bringst du wieder ein paar Snacks aus dem Snack-Rucksack mit.
Ich lege auf und bringe den Kichererbsen-Snack mit. Das wird wunderbar.
Ja, die Leute denken noch, dass ich irgendwie komisch wäre.
Nein. Das ist das Einzige, wo ich jetzt ein bisschen gedacht habe, naja, muss das mit dem Kichererbsen-Snack sein. Alles andere ist voll okay. Danke dir, Tim Schreiber.
Vielen, vielen Dank.
Ich habe auch zu danken.
Jo, Kichererbsen-Snack hast du vergessen. Ja,
hast du mir aufgetragen, ja. Stimmt, ja. Ich bin bei unserem gemeinsamen Bäcker des Vertrauens, also wo wir das eine oder andere Vorgespräch manchmal auch schon geführt haben, bin ich jetzt auf dem Weg ins Studio hier vorbeigefahren,
ja.
Habe aber diesmal keine...
Kein schokoliertes Schweinsohr, nichts gibt's heute.
Es gab eine Laugenstange.
Okay, aber ich habe nichts gesehen davon, der Laugenstange.
Ich hatte einen riesen Hunger wieder. Ich habe die Essen selber verdrückt. Außerdem gibt es im Studio hier auch Essensverbot, das weißt du.
Ja, gut.
Na, ihr kann ja nie in die Tastatur gekrümelt werden.
Das ist auch gut so. Tino, dann gucken wir mal, wie die nächsten Testspiele verlaufen. Samstag Viktoria Berlin und Sonntag SC Freital.
Ja.
Stadionanweihung so ein bisschen in Freital. Die offizielle ist dann Anfang August, aber Dynamo spielt schon mal auf und spielt schon mal vor.
Joa. Thomas Stamm hat ja gesagt, es geht so langsam in Richtung, Achtung Wortspiel, Stammelf.
Oh.
Ne? Also er sagte wohl wortwörtlich, man wird am Wochenende schon eine Richtung erkennen können. Und okay. Da bin ich mal gespannt, was der Einzelne da so abliest. Welche Richtung, ob vielleicht das Samstagspiel ist ja das mutmaßlich schwierigere gegen den Regionalligisten, Sonntag dann gegen den Oberligisten. Meint man ja, dass Samstag die vielleicht so ein Fingerzeig in Richtung... den einen oder anderen Startspieler mehr. Bin ich gespannt. Bin ich wirklich gespannt, auch Systemfrage, Doppelspitze, eine Spitze, da fährt er neben Kutschke oder wie er das, oder Meisner. Da bin ich wirklich gespannt.
Tino, ich wünsche weiterhin eine gute Woche. Wir gehen hinein in den Schluss der Fußball-Europameisterschaft. Sonntag dann ja auch das große Finale. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Folge von Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Und nicht vergessen, merkt euch weiter den 30. Juli vor.
Genauso sieht das aus. 30. Juli mit Schwarz-Gelb auf hoher See.
Und mit dabei ist auch unser Exklusivpartner. Vielen Dank an Radeberger Pilsner für die Unterstützung auch der heutigen Podcast-Folge.
Bis nächste Woche.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.